Und ich glaube, das, was zum Antisemitismus hintreibt, das ist zugleich etwas Gesellschaftliches und no, dann einhergehend damit auch etwas Psychisches. Weil man könnte ja auch sagen, Antisemitismus hat so diese Funktion auch der Komplexitätsreduktion. Da muss ich mich nicht mehr damit auseinandersetzen, wie funktioniert denn die Gesellschaft tatsächlich, wie kompliziert ist die politische Situation im Nahen Osten, sondern ich habe eine ganz einfache Antwort.
Hört 50 Minuten, den psychoanalytischen Podcast der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin. Für die Länge einer Psychotherapiestunde bringen wir eine psychoanalytische Perspektive in Podcastform. Einmal im Monat führt euch Daniel Jakubowski aus dem Team Kommunikation durch Themen rund um Psychoanalyse, Psychotherapie und aktuelle Forschung.
Willkommen zu einer neuen Folge 50 Minuten. Kennt ihr die Verbindung der Psychoanalyse zum Antisemitismus? Da sind zunächst historische Tatsachen, etwa dass Sigmund Freud und viele andere AnalytikerInnen Juden und Jüdinnen waren und die Psychoanalyse als jüdische Wissenschaft stigmatisiert wurde. Vor allem ist es aber die psychoanalytische Perspektive, mit deren Hilfe besser zu verstehen sein kann, wie Antisemitismus funktioniert. Die Gefahr des Antisemitismus liegt nämlich weniger in so etwas wie mangelndem Wissen und Vorurteilen, sondern vielmehr in der emotionalen und psychischen Funktion, die er erfüllt. Aktuell mehren sich wieder antisemitische Übergriffe, weshalb wir in dieser Folge versuchen wollen, Antisemitismus so weit zu verstehen, dass wir ihn identifizieren und idealerweise auch bekämpfen können.
Ich finde, es sind so ein paar Sachen, wenn es um so eine Definition von Antisemitismus geht, immer so ein bisschen wichtig vorauszustellen oder wichtig zu sagen, die so in Verbindung stehen. Und zwar als allererstes finde ich es wichtig zu sagen, dass Antisemitismus selbst nichts mit den realen Juden und Jüdinnen zu tun hat. Dass quasi Antisemitismus sich unabhängig davon entwickelt und quasi nicht auf ein reales Erhalten von Juden und Jüdinnen quasi zurückzuführen ist. Sondern dass es eher, ich glaube, Adorno hat das mal genannt, Gerücht über die Juden. Und ich finde, das trifft es ganz gut, dass es quasi eigentlich keine Grundlage in der realen Welt oder bei quasi Juden und Jüdinnen gibt, wie sich Antisemitismus entwickelt.
Das ist Doreen Zeimer von Metnitz. Sie forscht an der IPU zu Antisemitismus. Worauf sie hinweist, ist wichtig für ein Verständnis des Antisemitismus. Der Begriff wurde aufgebracht durch den Journalisten Wilhelm Marr, der ihn als Eigenbezeichnung verwendete und eine pseudowissenschaftliche, also rational erscheinende Rechtfertigung für die Diskriminierung jüdischer Menschen verfolgte. Viele Gleichgesinnte und vor allem später die Nationalsozialisten vereinigten sich in dieser Annahme einer begründbaren Menschenfeindlichkeit jüdischen Menschen gegenüber. Der Soziologe Theodor W. Adorno hingegen erforschte mit vielen weiteren Kollegen in den 1930er und 40er Jahren, wie der Antisemitismus eine solche Wirkmacht im Dritten Reich entfalten konnte.
Was Adorno mit diesem Vers oder mit diesem Statement sagen wollte, ist, dass man erstmal grundlegend feststellt, dass die Juden und Jüdinnen selbst quasi nichts zum Antisemitismus beitragen. Also dass eigentlich die Idee von den Juden in Anführungsstrichen im Antisemitismus nicht mit den quasi mit realen Juden und Jüdinnen übereinstimmt, sondern dass sich das quasi unabhängig von dem tatsächlichen Verhalten entwickelt und deswegen quasi eher ein Gerücht ist anstatt eine Realität von Juden und Jüdinnen und sich so der Antisemitismus halt auch aufrecht erhält, weil mit diesem Gerücht und alles, was mit quasi Gerüchten einhergeht, geht ja auch zum Beispiel ein klares Feindbild einher. Und dass quasi Menschen gerade in einer komplexen oder immer komplexer werdenden Welt, sage ich mal, nach irgendwie klaren Erklärungsmustern suchen und irgendwie klare Feindbilder auch definieren wollen. Genau, das ist, glaube ich, was man mittlerweile sehr stark feststellt. Und diese werden zum Beispiel auch immer wieder, also diese Feindbilder zum Beispiel, werden immer wieder sehr stark auch im Antisemitismus gefunden.
Antisemitismus ist aktuell. Über 5000 antisemitische Straftaten wurden in Deutschland im Jahr 2024 registriert. Ähnlich viele gab es im Jahr 2023, die meisten davon nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Damit haben sich die Straftaten aus dem Bereich des Antisemitismus im Vergleich zum Jahr 2022 fast verdoppelt. Feindschaft und Hass gegen Jüdinnen und Juden oder auch ein vermeintliches Jüdischsein vermehrt sich plötzlich sprunghaft und zeigt damit auf, wie tief verwurzelt antisemitische Ressentiments nach wie vor in der Gesellschaft sind. Die Psychoanalyse kann einen wichtigen Beitrag leisten, um zu verstehen, wieso Judenhass immer wieder kommt. Ein Beispiel dafür ist der Abwehrmechanismus der Projektion.
Was ist Projektion? Projektion ist eigentlich ein Mechanismus, wo quasi ein Individuum Dinge von sich selbst auf wen anders oder auf ein Kollektiv projiziert. Und häufig sind das Dinge, die eine Person selbst quasi loswerden will. Also so, man sagt immer so ein bisschen ungeliebte Dinge von einem selber oder irgendwie Dinge, mit denen man vielleicht sich selbst gar nicht identifiziert oder die man eigentlich so ein bisschen loswerden will. Und die werden auf jemand anderen oder ein Kollektiv, in dem Sinne die Juden, quasi projiziert. Damit entstehen eigentlich zwei Sachen. Einmal, dass man halt dieses Unliebsame abgibt und gleichzeitig aber auch so eine Form von, ich glaube, so narzisstischer Erhöhung könnte man das nennen. Also dass quasi das Individuum selbst, dadurch, dass eigentlich alles Schlechte abgegeben wird, eine Form von Selbsterhöhung eigentlich darin findet.
So beobachtbar Antisemitismus zu sein scheint, so umstritten sind klare Definitionen des Begriffs. Sinnvoller als eine theoretische Definition erscheint uns daher, die praktische Wirkmacht des Antisemitismus darzustellen. Dafür werfen wir einen genaueren Blick auf die aktuelle Konstellation im Rahmen des Konflikts im Nahen Osten, in der es zum Ausdruck des Antisemitismus oder gar zu gewaltsamen antisemitischen Attacken kommt. Angesichts des Agierens der rechtsnationalen Regierung Israels kritisieren viele Menschen nicht nur die Gewalt der Hamas, sondern auch das gewaltsame Agieren Israels als Staat. Das betrifft vor allem die militärische Gewalt der israelischen Streitkräfte. Um Antisemitismus zu verstehen, hilft allerdings ein Blick auf eher alltägliche Situationen, in denen behauptet wird, man müsse sich gegen von Israel ausgehende Gewalt zur Wehr setzen. Ein Beispiel zeigt, wann eine solche angebliche Gegenwehr kippt und antisemitisch wird. Anfang November 2024 war der israelische Fußballverein Maccabi Tel Aviv in Amsterdam zu Gast für ein Spiel gegen Ajax Amsterdam. Mehrere tausend Fans von Maccabi Tel Aviv waren mitgereist. Im Vorfeld des Spiels zogen sie durch die Straßen, rissen Palästina-Flaggen von Häuserfassaden, zerstörten Fensterscheiben und gingen auch andere Menschen an. Nach dem Spiel kehrte sich die Situation scheinbar um und pro-palästinensische Menschengruppen begannen, die israelischen Fußballfans zu verfolgen und zu drangsalieren. Was zunächst wirkt wie eine Auseinandersetzung gewaltbereiter Fußballfans, wie sie auf der ganzen Welt immer wieder mal vorkommt, hatte eine spezifische Qualität. Das Vorgehen gegen die israelischen Fans war gezielt, richtete sich auf Einzelgruppen und Personen, die verfolgt und gestellt wurden. Die Randalierenden suchten sich dezidiert ihre israelischen Opfer aus und zwangen diese sogar, ihre Pässe zu zeigen, um sie als jüdisch identifizieren zu können. Der Blick auf die Berichterstattung zu den Ausschreitungen nach dem Fußballspiel zwischen Maccabi Tel Aviv und Ajax Amsterdam scheint zwar auf den ersten Blick das Vandalieren der israelischen Fans zu vernachlässigen, ja möglicherweise gar einen Freibrief auszustellen, weil die Fans jüdisch sind. Die Konsequenz der Geschehnisse ist aber genau umgekehrt. Denn nicht zufällig waren die Attacken gegen die Maccabi-Fans ausdrücklich an deren unterstellter religiöser Identität orientiert. Dafür wurden die israelischen Fans gezwungen, ihre Pässe zu zeigen. Sich angeblich gegen die israelischen Randalierenden zur Wehr zu setzen, erscheint so als Vorwand für ein entwürdigendes Handeln. Weil sie Bürger Israels sind, wurden sie antisemitisch gebrandmarkt. Dieser Logik folgt auch an vielen anderen Stellen die Instrumentalisierung einer vermeintlichen Gegenwehr, die in der Konsequenz mündet, weil vom Staat Israel Gewalt ausgeht, wird das Existenzrecht Israels in Zweifel gezogen und Gewalt gegen Israelis oder als jüdisch wahrgenommene Menschen gerechtfertigt. Das Paradoxe und für unsere Folge heute Wichtige an der aktuellen Situation ist, dass der Antisemitismus keineswegs relativiert wird, wenn israelische Politiker, Streitkräfte oder Bürger Gewalt ausüben. Im Gegenteil zeigt sich in den Reaktionen, wie beim Fußballspiel in Amsterdam, dass er eher sogar noch verstärkt wird. Dadurch wird deutlich, wie lebendig er nach wie vor ist. Das macht den Charakter des Antisemitismus aus. Er kommt zum Vorschein in Momenten, in denen der Versuch unternommen wird, Israel als politischen Gegner möglichst nachhaltig schachmatt zu setzen. Dafür wird eine Gegengewalt behauptet, die sich nur scheinbar zur Wehr setzt, während sie eigentlich eine gezielte Attacke auf die Identität und damit auch die Existenz Israels und seiner jüdischen BürgerInnen darstellt. Die Ausschreitungen in Amsterdam lassen sich insofern nicht ohne Beachtung des Antisemitismus betrachten. Dabei geht es gar nicht darum, dass wir uns dieses Einzelbeispiel herausgepickt haben, um darauf herumzureiten. Vielmehr hilft es, solche einzelnen Beispiele genauer unter die Lupe zu nehmen, um darüber zu verstehen, wie Antisemitismus funktioniert, wie er strukturiert ist. Die Gewalt gegen die israelischen Fans hatte eine Form, die auch auf unbeteiligte Juden und Jüdinnen einen Effekt hat. In der Folge äußerten israelische Stimmen aus der deutschen Fußballszene ihre Ängste, sich in ihrem Sport nicht mehr sicher zu fühlen. Die israelische Regierung riet gar ihren Bürgern, von einem Länderspiel in Paris fernzubleiben, das kurz danach veranstaltet wurde. Diese Ängste zeigen eine Gewalt, die deutlich über Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Fußballfans hinausgeht. Sie richtet sich treffsicher gegen die Gruppe der Juden und Jüdinnen, gegen ein Merkmal dieser Menschen, für das diese nichts können und gegen das wiederum sie sich nicht zur Wehr setzen können. Das Perfide des Vorgehens derer, die Jagd auf die israelischen Fans machten, ist Ausdruck dessen, was den Antisemitismus besonders und besonders gefährlich macht. Damit kommen wir zum Kern der heutigen Bedeutung von Antisemitismus, der sich letztlich nur historisch nachvollziehen lässt. Dafür ist es notwendig und wird immer notwendig bleiben, die Situation im Dritten Reich zu betrachten. Unter der Herrschaft der Nationalsozialisten wurden Juden und Jüdinnen gezwungen, sich mit Hilfe eines an die Jacke gehefteten gelben Sterns zu erkennen zu geben. Damit wurden sie markiert als Menschen, die es zu meiden galt und mit denen ein unmenschlicher Umgang legitimiert werden sollte. Es folgte die Shoah, der systematische Mord an 2/3 aller damals lebender Juden und Jüdinnen. Das war Antisemitismus und diese Bedeutung hat er bis heute. Es ist unmöglich, über die Bedeutung des Begriffs und seine grausame Macht zu sprechen, ohne diesen historischen Bezug herzustellen. Heute lebende Menschen jüdischen Glaubens müssen je nach Region nach wie vor oder immer wieder fürchten, als Juden und Jüdinnen erkannt zu werden, so wie es durch die Brandmarkung unter den Nazis erzwungen wurde. Der Massenmord ist dieser Befürchtung eingeschrieben. Emotional ist die heutige Angst nicht vom damaligen Grauen zu trennen. Auch wenn die Qualität eine andere sein mag, hat die jüdische Gemeinschaft keine Möglichkeit, dieser Angst zu entgehen, wenn sie heute, zumal gewaltsam, gezwungen wird, sich als jüdisch zu outen. Daher wiegt der Terrorangriff vom 7. Oktober neben den zahlreichen menschlichen Opfern so schwer. Er rührt an den seelischen Wunden, verfolgt und nicht einmal zu Hause sicher zu sein. Sprechen wir über Antisemitismus, übernehmen wir daher Verantwortung für die Folgen von Taten, die nicht wiedergutzumachen sind und deren Wunden niemals heilen werden. Wir erkennen die Realität an, in der Traumata entstanden sind, mit denen Betroffene zwar einen Umgang finden können, deren Ursachen aber niemals ihren Schrecken verlieren werden. Die Erinnerung bleibt. Es liegt nicht in der Macht von uns Menschen, daran etwas zu ändern. Hat heute ein jüdisches Kind Angst, in die Schule zu gehen, weil es fürchtet, für sein Jüdischsein Gewalt zu erfahren, wirkt diese Erinnerung. Und wird real. Greifen heutige Formen verbaler oder physischer Gewalt antisemitische Motive auf, flammt das Grauen erneut auf, auch wenn die Gewalt als legitime Gegenwehr behauptet wird. Häufig ist in den hitzigen und selten konstruktiven Debatten um den Israel-Palästina-Konflikt ein Lagerdenken zu beobachten. Bist du pro Palästina oder für Israel? Vereindeutigungen und einseitige Schuldzuweisungen verunmöglichen in vielen Fällen einen respektvollen oder gar konstruktiven Dialog. Wir wollen versuchen herauszufinden, was ein Sprechen über den Konflikt so schwierig macht und aus welchen Gründen der Antisemitismus in solchen Situationen so beharrlich auftaucht und das Leben von Juden und Jüdinnen bedroht. Dafür sprechen wir jetzt mit Christine Kirchhoff. An der IPU ist sie Professorin für Psychoanalyse, Subjekt- und Kulturtheorie. Sie forscht seit langer Zeit zum Antisemitismus, behandelt das Thema auch in ihren Vorlesungen. Frau Kirchhoff, willkommen bei uns im Podcast. Nach dem 7. Oktober 2023 gab es kein, ich nenne es mal, Black Lives Matters Momentum. Als der Mord an George Floyd geschah, ist danach eine Welle der Empörung global ausgebrochen Und es hat sich ein großer Protest formiert, der viel politische Wirkung entfaltet hat. Warum war das nach dem 7. Oktober nicht der Fall?
Die Frage kann man ganz kurz beantworten, wegen des Antisemitismus. Sie haben jetzt gerade den Slogan Black Lives Matter genannt. Es haben dann ja israelische Feministinnen den Hashtag in die Welt gebracht, Me too unless you are a Jew, was genau das Problem auf den Punkt bringt. Also das man muss ja zwei Formen miteinander diskutieren. Es gab den lauten Antisemitismus nach dem 7.10., also das, was sich dann unter anderem auch auf den Straßen Berlins abgespielt hat. Und es gab den leisen Antisemitismus, also das Schweigen, ne, oder den Ausfall der Empathie, wo man eigentlich denken müsste, okay, da werden Menschen massakriert, vergewaltigt, ermordet, gequält und entführt. Und es passiert einerseits sehr viel, aber in eine problematische Richtung, aber es bleibt auch ganz viel aus. Und zwar auch in Gruppen, so Kunst, Kultur, die sich sonst eigentlich sehr viel äußern. Und es bleibt die Empathie aus und auch, wir sind ja weit davon entfernt, dass es irgendwie so eine Bewegung gegeben hätte.
Was zu beobachten war, ist ja sowas wie Relativierung, Täter-Opfer-Umkehr, Doppelstandards und ein Anstieg antisemitischer Angriffe. Beispielsweise beim Fußballspiel in Amsterdam. Sie sagen, es gibt da einen Mangel an Empathie. Wodurch ist das zu begründen? Wie kommt sowas zustande?
Das ist eine große Frage. Und die Frage zielt ja darauf, was treibt eigentlich den Antisemitismus? Also was bringt Menschen dazu? Und es waren ja nicht nur Fußballfans, sondern auch Taxifahrer und irgendwelche Leute, die dann da auch noch mitgemacht haben, in einer niederländischen Stadt Menschen zu verfolgen, von denen sie denken, dass sie jüdisch sind. Oh, schon die kritische Theorie hat ja gesagt, dass der Antisemit bestimmt, wer Jude ist und das auch immer ganz genau weiß. Oder da kann man in verschiedene Richtungen denken. Womit wir es gerade zu tun haben, das ist ja israelbezogener Antisemitismus, also Antisemitismus, der auf die Existenz des Staates Israel zielt und zu dem auch dazugehört. Und das zeigen ja auch diese Vorfälle in Amsterdam, dass nicht etwa die Kritik sich auf das Regierungshandeln in Israel richtet, sondern dass es um Israelis geht und noch weiter um Jüdinnen und Juden, also dass Jüdinnen und Juden weltweit mit dem Staat Israel identifiziert werden. So, jetzt kann man sich fragen, was für Fantasien stecken eigentlich dahinter? Worum geht es da? Und ich glaube, das ist schwierig, das so in einer Bewegung zu fassen. Ich glaube, ein ganz wichtiges Moment ist Antisemitismus macht es möglich, und das hat ja auch historisch schon eine große Rolle gespielt, eine Gruppe zu identifizieren, die angeblich am Übel der Welt schuld sind. Theodor W. Adorno hat mal gesagt, dass das, was den Antisemitismus ausmacht, dass das der Hass auf die Differenz ist. Und da hat er, finde ich, etwas sehr Richtiges und aber auch sehr Psychoanalytisches gesagt, nämlich das, was den Antisemitismus treibt, ist Differenz nicht aushalten zu können. Und zu Differenz gehört nicht nur, dass Menschen unterschiedlich sind, sondern dazu gehört auch, dass man in einer, also es psychisch auszuhalten, dass man in einer Welt lebt, die manchmal schwer zu ertragen ist, die manchmal schwer zu verstehen ist und der sich eben keine eindeutigen Täter ausmachen lassen. Und ich glaube, eine Fantasie, die eine ganz große Rolle spielt in diesem Antisemitismus, ist so die Idee, da geht es ja nicht um Palästina. Ne? Das ist ja eine sogenannte Palästina-Solidarität-Bewegung, die, glaube ich, den Menschen in Palästina oder im Gazastreifen eher schadet als nützt. Und es getrieben wird so von einer Fantasie, dass wenn es Israel nicht mehr gibt, also wenn der jüdische Staat nicht mehr existiert, dann hat man es mit einer widerspruchslosen Welt zu tun. Ne? Dann ist die Differenz verschwunden.
Darauf wollte ich gerade auch hinaus. Wodurch ist diese Differenz charakterisiert oder wie lässt sie sich beschreiben? Was ist daran das Spezifische, das man vermeintlich als jüdisch wahrgenommenen Menschen zuschreibt?
Nur so historisch wird das so erklärt zu sagen, Jüdinnen und Juden weisen durch ihre historisch gewonnene Stellung in der Gesellschaft irgendwie darauf hin, dass es auch noch etwas anderes gibt. Sigmund Freud war ja auch einer, der darauf hingewiesen hat, dass darin, dass es nicht nur projektiv ist, sondern dass darin auch Neid steckt. Nämlich Neid auf das, was er den Fortschritt in der Geistigkeit nennt, nämlich man muss so sagen, dass die jüdische Religion historisch die erste war, die sich Gott nur vorgestellt hat. Also Gott wird gedacht. Und Spuren davon finden wir in der Wissenschaft. Auch die Psychoanalyse ist ja insofern eine jüdische Wissenschaft, nicht nur, weil ihre Begründer mehrheitlich Juden waren, sondern auch, weil das auch das Unbewusste, das kann man nicht anfassen, das kann man nicht greifen, das kann man nur denken. Man muss es aber denken, weil es ganz viel erklärt, aber man kann es auch nur denken. Und schon Freud kommt auf die Idee und sagt, da ist auch etwas anders und dieses andere kann nicht ausgehalten werden.
Vielleicht frage ich mal so, Sie hatten gerade erwähnt, es gibt da so ein Bedürfnis, das Übel der Welt jemandem zuschreiben zu können. Die psychische Entlastung spielt da eine Rolle. Wozu braucht eine Gesellschaft denn Antisemitismus? Welche Funktion übernimmt das in unserem Alltag?
Ich würde immer sagen, grundsätzlich würde ich daran festhalten wollen, dass eine Gesellschaft eigentlich keinen Antisemitismus brauchen sollte. Und das ist ja so, in der kritischen Theorie wird der Antisemitismus eng geführt mit dem Kapitalismus, also mit Verhältnissen, machen wir es jetzt mal ganz korrekt, mit Verhältnissen, die durch abstrakte Herrschaft gekennzeichnet sind, also nicht nur so despotische Herrschaft wie bei Leibeigenen und Bauern, dann kann man sagen, der Bauer gehört dem Gutsherr und das ist alles klar, das kann man erkennen, da braucht man auch keine Theorie, um diese Form von Herrschaft zu verstehen. Jetzt leben wir aber im Kapitalismus und mit abstrakter Herrschaft ist gemeint, ne? Das ist eine, es gibt ein gesellschaftliches Ziel, das heißt Kapitalverwertung. Und diesem Ziel sind alle, an dieses Ziel müssen sich alle anpassen, auch diejenigen, die im Besitz von Kapital sind, also die Kapitalisten. Jetzt haben wir das Problem, wenn man die Härten dieser Form der Vergesellschaftung erfährt, dann treibt das natürlich dazu, Schuldige zu finden. Und das ist die enge Verzahnung, das ist auch der Grund für den Aufstieg des modernen, also des eliminatorischen Antisemitismus mit der bürgerlichen Gesellschaft. Das ist die Idee, dass es diese Verursacher im Sinne von, das sind die, die wirklich daran schuld sind, dass es die in kapitalistischen Gesellschaften so nicht gibt. Aber was es immer noch gibt, ist die Suche danach. Und das ist dann wiederum auf die Jüdinnen und Juden gefallen. Deswegen kann man ja auch heute noch, das finde ich immer so interessant, bei auch leider bei vielen linken politischen Bewegungen und auch wenn es so in Richtung Verschwörungsdenken geht, braucht man ja meistens nicht besonders lange zu warten. Ein gutes Beispiel war diese 99%-Bewegung, das ist schon ein paar Jahre her in den USA, bis dann die ersten antisemitischen Figuren auftauchen.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass jede Kapitalismuskritik das Potenzial hat, schwanger zu gehen mit antisemitischen Stereotypen?
Ha, naja, das haben wir ja irgendwie Karl Kraus zu verdanken, ne? Der gesagt hat, der Antisemitismus ist die Kapitalismuskritik der dummen Kerz. Das ist so richtig und gleich zu falsch. Ich glaube, Kapitalismuskritik, die den Namen verdient, die weiß ja um die Abstraktheit dieser Herrschaftsform. Ich würde es umgekehrt formulieren. Ich würde sagen, Kapitalismuskritik kann gar nicht ohne Antisemitismuskritik funktionieren. Sonst landet man genau da.
Können Sie das etwas genauer erörtern, was das bedeutet?
Ich glaube, ich brauche eine Idee davon. Also man kann ja sehr schnell sagen, okay, wenn man so sich einmal hinsetzt und überlegt, dann sind es offensichtlich nicht die Jüdinnen und Juden, die die Geschicke der Welt bestimmen. Und trotzdem kann man feststellen, dass so eine Schrift wie zum Beispiel die Protokolle der Weisen von Zion, also so die Erstfassung der antisemitischen Weltverschwörung, die dann scheinbar aufgedeckt wurde, das ist dann, da ist sogar in Frankreich ist per Gericht festgestellt worden, dass das nicht stimmt. Und es wird immer wieder gesagt, das ist nicht wahr, es funktioniert nicht, es stimmt nicht. Und trotzdem ist das derzeit vor allem in der arabischen Welt und in Japan interessanterweise immer noch ein Bestseller. Und da merkt man ja, dass etwas insistiert. Weil sonst könnte man ja denken, es ist einmal widerlegt, das stimmt nicht. So. Und ich glaube, daran sieht man, dass da etwas immer wieder zum Antisemitismus hintreibt. Und ich glaube, dass was zum Antisemitismus hintreibt, das ist zugleich etwas Gesellschaftliches. Und dann einhergehend damit auch etwas Psychisches. Weil man könnte ja auch sagen, Gesellschaften brauchen, ich stoße mich immer noch an den Brauchen, aber Antisemitismus hat so diese Funktion auch der Komplexitätsreduktion. Da muss ich mich nicht mehr damit auseinandersetzen, wie funktioniert denn die Gesellschaft tatsächlich, wie kompliziert ist die politische Situation im Nahen Osten, sondern ich habe eine ganz einfache Antwort.
Ist es schwierig, die mitunter in physische Gewalt mündende Qualität des Antisemitismus überhaupt auszumachen? Zum Beispiel im Vergleich zu Rassismus? Also ich greife nochmal das Beispiel von George Floyd auf, wo wir sagen, ein weißer Polizist bedroht eine Person of Color. Und wir wissen sofort alle, allein wenn wir das Bild vor Augen haben, dass hier eine Machtasymmetrie herrscht. Da schwingt eine ganze Historie von Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten mit. Also das ist für uns fassbar, allein anhand der sinnlichen Qualitäten, die wir diesem Bild entnehmen können. Wir können das sehen. Während der Antisemitismus sich nicht darauf berufen kann zu sagen, dieser Mensch sah eben jüdisch aus. Das wird zwar versucht, in antisemitischen Stereotypen eine eben typisch jüdische Erscheinung zu zeichnen, aber das Jüdischsein ist ja gerade nicht dadurch charakterisiert, dass die Menschen alle gleich aussehen oder beispielsweise eine bestimmte Hautfarbe hätten. Menschen jüdischen Glaubens sind so heterogen, wie Menschen alle heterogen und unterschiedlich sind. Es ist schwieriger, den Antisemitismus zu erkennen.
Naja, ich glaube, es ist nicht schwieriger, den Antisemitismus zu erkennen, weil man erkennt ihn ja immer da, wo er sich gegen Jüdinnen und Juden richtet, die mit etwas identifiziert werden, womit sie gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel irgendwelche Jüdinnen und Juden, die hier in Berlin leben, mit der Regierung des Staates Israel. Und in dem Moment, wo die angegriffen werden, weil in Israel irgendetwas passiert, haben wir es mit Antisemitismus zu tun, weil was haben die damit zu tun? Wir wissen ja noch gar nicht, wie deren Verhältnis überhaupt zu Israel aussieht. Und das ist ja auch gar nicht interessant. Aber Sie haben ja recht, man kann nicht sagen, da sieht man's. Aber ich glaube, der Unterschied, den ich wichtiger finde, ist im Falle von, ist das, was es psychisch bedeutet. Weil im Falle vom Rassismus geht es ja meistens darum, dass etwas, was man vielleicht an sich selber auch bedrohlich fände, aber etwas, was man eher entwertet, dann bei den Person of Color verortet wird und dann dort bekämpft wird. Ne? So die Triebhaftigkeit, die Sexualität. Und das ist so eine Bewegung, kann man sagen, von oben nach unten. Ja, da wird man als scheinbar Überlegene etwas los, mit dem man nichts zu tun haben möchte. Der Antisemitismus funktioniert ja anders. Also da werden ja Jüdinnen und Juden als die Überlegenen imaginiert, die eigentlich so im Hintergrund die Fäden ziehen. Und man weiß es noch nicht, man muss es noch aufdecken. Und dann finde ich aber, es ist schwierig, weil wir ja heute in Deutschland vor allem mit Schuldabwehr-Antisemitismus zu tun haben, also mit allem, was ein israelischer Psychoanalytiker hat das mal gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Also alles, was so auftaucht in diesem Umfeld von, na jetzt profitieren sie aber ganz schön von dem Holocaust und also auf den Punkt gebracht mit Holocaust-Industrie.
Beispielsweise sichtbar in dem Ausdruck, den pro-palästinensische Aktivisten fordern, Free Palestine from German Guilt.
Ja, wobei ich Free Palestine from German Guilt so auf mehrfache Art und Weise perfide finde, weil nur so als Deutsche kennt man ja diese Schlussstrich-Debatten seit den 90er Jahren und die werden ja üblicherweise von Rechten bis Konservativen vorgebracht und jetzt werden sie vorgebracht von protestierenden Linken. Und es wird ja aber auch gleichzeitig so getan, als wäre die deutsche, zumindest offizielle deutsche politische Haltung gegenüber dem Staat Israel überhaupt nur zu verstehen wegen der deutschen Kollektivschuld. Sei also, wenn man das ernst nimmt, sowas wie ein neurotisches, auf jeden Fall falsches Verhalten. Und wenn die Deutschen nicht die ganze Zeit mit ihrer Schuld beschäftigt wären, dann würden sie klar sehen und dann wären sie auch der Meinung, dass man Palästina, ja, und das ist ja dann schon interessant, was heißt das denn eigentlich, wenn Palästina von German Guilt befreit ist?
Free Palestine ist ja die vermutlich populärste Äußerung, wobei immer nicht so richtig klar ist, wovon eigentlich befreit werden oder wie sieht diese Freiheit aus. In der Regel verbirgt sich dahinter ein antisemitisches Motiv, nämlich From the River to the Sea. Israel soll bitte nicht mehr existieren und damit der einzige Staat, der jüdischen Menschen Sicherheit in der jahrtausendelangen Verfolgung gewährt.
Ich finde, dann kann man so zwei Beispiele aus dem Berliner Alltag nehmen. Also es gibt ja inzwischen so Streetwear mit Free Palestine und daneben ist dann der Staat Israel in den Farben der Flagge Palästinas eingefärbt. Also Israel gibt es da nicht mehr. Ich glaube, das ist ganz eindeutig. Also da heißt Free Palestine, vernichte Israel. Und dann gibt es, das finde ich ganz interessant, in manchen Stadtteilen Berlins ja gerade so eine Graffiti, Auseinandersetzung. Die ersten sprühen dann Free Palestine, die nächsten sprühen dann From Hamas, was ich finde, was eine sehr vernünftige Forderung wäre. Und dann wird das wieder durchgestrichen und dann wird wieder weitergesprüht. Und ich glaube, an dieser Auseinandersetzung, da kann man sehen, dass da ja auch gleichzeitig verhandelt wird, was hieße denn eigentlich Freiheit für Palästina? Heißt das Israel vernichten oder heißt das den PalästinenserInnen ein möglichst freies Leben in einem demokratischen Staat zu ermöglichen oder auch zu wünschen?
Das bleibt meistens dann unbesprochen, was damit eigentlich gemeint ist. Ich will noch kurz zu dem Punkt der gesellschaftlichen Umstände kommen. Der Aufstieg des Kapitalismus, der bürgerlichen Gesellschaft, gibt es gesellschaftliche Bedingungen, die den Antisemitismus begünstigen und auch gleichzeitig Bedingungen, die zu einer Art Abbau des Antisemitismus führen würden?
Ich glaube, es gibt gesellschaftliche Bedingungen, die das Virulentwerden von Antisemitismus beflügeln. Weil wenn man sich so die sozialwissenschaftlichen Studien, die sowas auch abfragen, also zum Beispiel die Mitte-Studie oder hier die Leipziger Autoritarismus-Studie, wenn man die sich anguckt, dann hat man über die Jahre ja ein relativ stabiles Zustimmungspotenzial zu so antisemitischen Äußerungen, ne? So zwischen 20 bis so in den 30er%. Das heißt, man hat immer Leute dabei, auch schon über Jahre, die das teilen. Und man kann immer feststellen, so offener Antisemitismus gegen Juden und Jüdinnen hat niedrigere Zustimmungswerte. Und wenn man das gleiche Item mit Israel benutzt, dann sind die Zustimmungswerte schon wieder höher. Und ich glaube, was wir jetzt erleben, ist, dass das einfach ausbricht. Also das, was wir jetzt sehen an Antisemitismus, das war ja vorher nicht da, sondern das hat sich vorher einfach nicht so deutlich geäußert. Und ich glaube, es ist richtig zu sagen, dass Antisemitismus einfach ein Krisenphänomen ist. Also je krisenhafter Gesellschaft erlebt wird, je mehr Angst die Menschen haben, desto mehr Antisemitismus, also desto mehr offenen Antisemitismus gibt es.
Jetzt hatten Sie schon die sozusagen etwas verquere Verbindung aufgebracht zwischen der Schlussstrichmentalität, die eigentlich eher aus rechten Kreisen kommt, jetzt aber eben auch von sich als links bezeichnenden Gruppen kommt. Es gibt ja so Bündnisse wie queere Menschen, die sich mit der Hamas solidarisieren, während die Hamas ja eigentlich für ein faschistoides Gesellschaftssystem stehen, in dem diese progressiven Gruppen eigentlich die ersten wären, die unter ihnen zu leiden hätten. Wie erklären Sie sich solche Bündnisse?
Naja, die Schwierigkeit ist ja, ich glaube, wenn man so Gruppen wie Queers for Palestine fragen würde, ob sie gegen den jüdischen Staat sind, dann würden die ja wahrscheinlich sagen, nein, aber. Und dann nach 5,5 Sätzen wären sie es dann vielleicht doch so implizit. Aber es gibt ja auch Querfrontbemühungen, die sind ganz offen. Da hat man ein gemeinsames Ziel und das weiß man auch. Und dann gibt es Bündnisse über die politischen Lager hinweg. Damit hat man es ja nichts zu tun. Und ehrlich gesagt, stellt mich das immer wieder vor ein Rätsel, weil ich da wirklich einen Knoten im Kopf bekomme, wie es sein kann. Man könnte ja erstmal gutmeinend unterstellen, das sind Menschen, die identifizieren sich mit dem Leiden der palästinensischen Zivilbevölkerung und wollen, dass das aufhört, was ja erstmal eine humanistische und finde ich auch sehr nachvollziehbare Geste ist, zu sagen, dass das soll nicht sein. Und dann verschwindet ja aber eine Differenz, also genau zu sehen, aber die Hamas ist offensichtlich eine faschistische Terrororganisation. Queere Menschen, also ich glaube, Gaza ist auf diesen Rankings zu, wie sicher sind queere Menschen irgendwo ganz unten im letzten Fünftel, also wo man wirklich nicht leben wollen würde, wenn man queer ist. Und das wird dann nicht zusammengebracht, ne? Das bleibt so unverbunden nebeneinander stehen und es wird ja auch mit großer Aggressivität auf den Hinweis reagiert. Also es gab ja hier in Berlin zum Beispiel diese Auseinandersetzung um den Dyke-March. Und da sind dann männliche Palästinenser vorne weggelaufen und hinten kamen dann die queeren Menschen. Für jüdische Dykes war auf dieser Demonstration kein Platz. Und das ist ja das erklärungswürdige Phänomen.
Es gibt Menschen, die sagen, sie seien nicht antisemitisch und auch nicht gegen das Existenzrecht des israelischen Staates. Dann behaupten sie häufig, sie seien nicht antisemitisch, aber antizionistisch. Kann man das überhaupt so voneinander trennen? Also da heißt es dann manchmal, die Ursache der heutigen Konflikte liege vermeintlich in der kolonialistischen Gründung des Staates Israels, der ohne die Zustimmung der arabischen Staaten vollzogen wurde, im Lande der Palästinenser. Dann wird Israel häufig gleichgesetzt mit den USA, mit dem westlichen Imperialismus und Kolonialismus. Es gibt so eine Art intuitive Attraktivität, zu sagen, naja, wir wollen unbedingt auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, wollen aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben und so während den Anfängen mäßig die Gefahren benennen, wo sie erscheinen. Was würden Sie dazu sagen? Gibt es so eine Trennlinie zwischen Antisemitismus und Antizionismus? Und was ist von diesem irgendwie nachvollziehbaren moralischen Impuls zu halten, der dann aber eher in Orientierungslosigkeit mündet?
Ehrlich gesagt hapert es bei mir schon mit der Nachvollziehbarkeit des moralischen Impulses, weil dieser moralische Impuls ja bei sehr viel Gräuel und Elend auf der Welt einfach überhaupt nicht greift. Das ist uns allen völlig egal. Und auch wenn Muslime von Muslimen umgebracht werden, arabische Menschen von arabischen Menschen, das interessiert niemanden. Syrien, Jemen, Darfur. Die Straßen sind leer. Und im Moment, wo Israelis etwas tun, dann geht es los. Und ich finde, da ist dann noch die Brücke zum Zionismus. Also wenn ich Zionismus verstehe als das Bestehen und Umsetzen des Selbstbestimmungsrechts jüdischer Menschen in einem eigenen Staat, der sie davor schützt, dass sich etwas wiederholt, wie es in Deutschland zwischen 1933 und 1945 der Fall war, dann ist Antizionismus zumindest sehr nah am Antisemitismus gebaut. Das ist ja was ganz anderes, als wenn linke Israelis in Israel kritisieren, wie der israelische Staat funktioniert, was sie ja seit Jahren tun. Oder auch wie die, ne? Das ist ja auch wirklich ein Problem. Wir haben diese Regierung Netanyahu, die kann man nicht gut finden. Aber darum geht's ja nicht. Und ich würde immer sagen, ne, das Problem fängt ja schon an, wo es so eine übergroße Aufmerksamkeit für die Geschehnisse in Israel gibt. Naja, das Bedürfnis, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, kann für mich, also da könnte man natürlich dann von außen wieder hingehen und sagen, ah, da wirkt die German Guilt. Aber die kann ja eigentlich nur sein, dass so etwas wie in Deutschland im Nationalsozialismus sich nie wieder wiederholen darf. Und deswegen haben wir ja auch gerade diese Omnipräsenz des nie wieder ist jetzt. Und ich glaube, die für viele Jüdinnen und Juden auch enttäuschende und sehr bedrohliche Erfahrung, dass das zwar leicht gesagt ist, aber dass schwierig danach zu handeln ist. Und das ist auch was mich so beschäftigt. Wir reden jetzt hier miteinander, aber wie schwierig das ist, über dieses Thema wirklich zu diskutieren. Also und ich nehme mich da auch mit rein, also dass ich manche Sachen, das merke ich dann auch gar nicht diskutieren möchte, weil ich das einfach zu menschenverachtend finde. Und dann denke ich, es ist so etwas, ich diskutiere auch nicht mit Nazis, das hat so Grenzen. Und gleichzeitig gibt es aber so viel zu diskutieren eigentlich. Ich habe so das Gefühl, wir haben jetzt etwas mehr als ein Jahr nach dem 7.10. und es geht wahrscheinlich auch anderen eher Israel-solidarisch eingestellten Menschen auch so. Meine Kenntnisse der Geschichte Israels haben sich sprunghaft verbessert in den Monaten nach dem 7.10., einfach weil so viel Unsinn darüber erzählt worden ist. Und weil man ja gar nicht anders kann, als immer zu sagen, naja, aber ich glaube, das stimmt so nicht. Als Israel gegründet worden, lebten dort jüdische und arabische Menschen. Einige der arabischen Menschen haben sich im neu gegründeten Staat Israel gelebt und fanden das in Ordnung. Andere nicht. Israel wurde angegriffen unmittelbar nach seiner Gründung. Und man muss ja immer wieder diese, was heißt Kolonialismus? Was heißt Genozid? Und ich glaube aber, das sind ja Diskussionen, die muss man führen, das ist wichtig. Aber ich glaube, die greifen zu kurz, weil die Selbstverständlichkeit, mit der da behauptet wird, Israel ist ein Apartheidsstaat, der gerade einen Genozid verübt. Also der Schwung kommt ja woanders her. Das sind ja nicht alles studierte Historiker, die da gerade was feststellen. Aber jeder weiß gerade, und es gibt ja auch mal diese schöne Karte, wo dann Palästina, was es so nie gab, immer kleiner wird angeblich. Jeder weiß da gerade Bescheid. Und als Psychoanalytikerin, da finde ich es immer schon erstmal interessant zu sagen, so, wieso gucken dann eigentlich alle dahin? Und dann sind wir schon wieder mitten im Antisemitismus. Und ich glaube, das macht es so schwer, Karin Stöckner hat dazu was wirklich Kluges gesagt. Er hat gesagt, so das Problem geht schon los mit dem Begriff Israel-Kritik, weil das gibt es nur für Israel. Also so die Frage nach, ist das denn noch legitime Israel-Kritik? Und es gibt auch keine China-Kritik, es gibt keine Deutschland-Kritik, es gibt die Anti-Deutschland, aber es gibt trotzdem nicht so die Frage nach, der ist das jetzt noch legitime Deutschland-Kritik oder darf man das nicht sagen? Das gibt es nur bezogen auf Israel. Und dieses, darf man das noch sagen, das finde ich, das zeigt ja auch schon den projektiven Gehalt. Oder kann man sagen, da weiß jemand ja, dass er gleich etwas sagen wird, was viel mehr oder etwas ganz anderes bedeutet als das, worum es geht. Nämlich vordergründig irgendwas Friedliches, Humanistisches. Und dann fragt man, darf ich das denn noch sagen?
Sie hatten gerade schon gesagt, im Gespräch bleiben, auch wenn es schwerfällt. Wie kann man vermeiden, Reflexe aufzurufen wie, du bist antisemitisch, das Gespräch ist vorbei, und zugewandt bleiben, mit der Differenz leben, unterschiedliche Perspektiven auf den Konflikt zu haben, ohne dabei in Spaltung zu geraten, sodass die Gespräche enden? Und wie kann man sich in der gesamten Thematik verhalten, wenn man schlicht die umfassenden historischen Kenntnisse nicht hat?
Ich finde, die erste Regel ist immer, wenn ich mich mit etwas nicht auskenne, halte ich mich raus. Macht man ja sonst eigentlich auch. Mir fällt das immer so ein bisschen schwer mit der Spaltung, weil ich verstehe, was Sie meinen. Und sagen, es ist eine auf jeden Fall polarisierte Debatte. Aber ich finde trotzdem, für mich gibt es so Bedingungen auch der Auseinandersetzung und der Kommunikation. Und so ein durchgehaltener Vernichtungswunsch, der gehört halt nicht dazu. Also da merke ich auch, da ist eine persönliche Grenze. Und ich glaube, sich auseinandersetzen und diskutieren kann man ja immer mit denjenigen, die sich noch nicht so sicher sind oder sich gerade nicht so sicher sind oder wie Sie sagen, ne, Sie haben erstmal ganz viele Fragen gehabt und gelernt. Und gleichzeitig denke ich aber, ne, diese Angst vor der Spaltung oder der Vorwurf der Spaltung, der lässt sich auch so leicht instrumentalisieren. Also weil für mich wäre so die, na, was unhintergehbar ist, dass jüdische Menschen sich auf der Welt und auch in Deutschland sicher fühlen können müssen. Punkt. Und alles, was das gefährdet, geht nicht. Oh. Und wenn man das nicht mehr teilen kann, weil es dann doch irgendwie hintenrum wieder gerechtfertigt ist, weil man ja verstehen kann, dass das auf den Demos so eskaliert, dann wird es halt schwierig.
Es gibt eine Beobachtung, die ich habe. Es gibt fast so eine relativierende Art, dass Diskurse gegeneinander ausgespielt werden. Ihr Deutschen habt da diesen Bias mit eurer Geschichte, ihr seid mit dem Antisemitismus befasst. Wir als Briten beispielsweise, wir haben den Kolonialismus und haben dadurch eine starke Postcolonial-Prägung, sind im Kampf gegen Rassismus. Und dann wird gesagt, naja, ihr vernachlässigt euren Kampf gegen Rassismus, weil ihr zu sehr mit dem Antisemitismus befasst seid. Umgekehrt sagen wir den anderen, ihr seid im gleichen Zuge antisemitisch, weil ihr euch in einer postkolonialen Verkürzung zum Beispiel mit der Hamas solidarisiert. Wie gäbe es da eine Art universalistische Vermittlung, dass man gegen Antisemitismus kämpft, ohne dabei antimuslimische Ressentiments oder Rassismen aufzurufen und umgekehrt genauso?
Naja, so eine kleine Vorbemerkung zur historischen Situation. Ich glaube, in Deutschland haben wir diese antikoloniale Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte ja einfach nur deswegen nicht, weil Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg seine Kolonien losgeworden ist. Das muss man ja mal ganz deutlich sagen. Ich glaube, es ist ganz einfach eigentlich. Und das kann einen ja so irre machen, dass es so schwierig ist. Natürlich kann ich gleichzeitig gegen Rassismus mich engagieren und argumentieren und gegen Antisemitismus. Das ist ja eigentlich gar kein Problem. Und ich kann mich auch kritisch mit der Kolonialisierungsgeschichte beschäftigen und ihren Folgen und mit Antisemitismus. Da gibt's ja erstmal gar keinen Widerspruch. Schwierig wird's ja erst in dem Moment, wenn dann Israel und infolgedessen alle Israelis und infolgedessen alle Jüdinnen und Juden mit einem angeblichen Kolonialstaat identifiziert werden. Also es ist ja schon deswegen ein bisschen verrückt, weil die meisten Israelis gar nicht weiß sind. Nur das wird dann ja auch immer übersehen. Und dann stimmt es auch historisch nicht. Israel ist kein Kolonialstaat. Und da wird's ja dann interessant. Also was passiert an der Stelle, wo etwas, was eigentlich ja auch jeder, der sich mit Kolonialismus noch ein bisschen auskennt, dann feststellen müsste, dass das da nicht hinhaut. Erst dann geht es ja nicht mehr zusammen. Und dieses Argument, dass man etwas besonders gut kann, jetzt so als Nation, was ja auch schon eine schwierige Annahme ist, weil es irgendwie in der eigenen Geschichte so eine große Rolle spielt, das finde ich halt schwierig, ne? Weil ich glaube, natürlich gibt es in Großbritannien mehr auch Dringlichkeit aus der Gegenwartsgesellschaft, sich kritisch mit Kolonialismus auseinanderzusetzen, als in Deutschland, ne? Aus den genannten Gründen. Aber ich finde das eigentlich eine ganz schwierige Annahme. Also es ist ja auch nicht ihre, aber zu sagen, wegen des historischen Hintergrundes des Landes, in dem man lebt und arbeitet, kann man das eine oder das andere besonders gut. Das stimmt ja nicht.
Letzte Frage. Stichwort jüdische Wissenschaft. Im letzten Jahr hatten wir zur Langen Nacht der Wissenschaften ein Panel zum 15-jährigen Bestehen der IPU, an dem auch Arkadi Blatow teilgenommen hat. Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei uns in der Bibliothek. Er meinte, man könne ungefähr sagen, wenn es der Psychoanalyse schlecht geht, dann ist es auch in Sachen Antisemitismus gesellschaftlich sehr kritisch. Würden Sie dem zustimmen? Ist da was dran?
Klar. Oh, das hat ja auch schon Adorno gesagt, dass der Hass auf die Psychoanalyse unmittelbar eins ist mit dem Antisemitismus. Nicht nur, weil Freud Jude war, sondern weil die Psychoanalyse aus jener kritischen Selbstbesinnung besteht, die Antisemiten zur Weißglut reizt. Ich glaube auch, das stimmt ja auch inhaltlich. Psychoanalyse ist ja eine verbunden mit dem Anspruch, erst bei innen zu gucken. Also es ist ja ein selbstreflexives Unternehmen. Ich gucke erst mal bei mir. Ich gucke, was mit mir los ist, warum es mir vielleicht so schlecht geht oder mir viele Sachen so schwer fallen. Und Antisemitismus, wie alle projektiven Veranstaltungen, ist ja genau die Gegenbewegung. Ich gucke nicht nach innen, ich gucke nach außen und im Außen bekämpfe ich das, was eigentlich innen mit mir los ist. Und insofern würde ich ihm zustimmen, dass natürlich auch so der Affekt gegen die Psychoanalyse oder das Ressentiment gegen ja nicht nur dieses nach innen schauen, sondern auch gegen die psychoanalytische Haltung, weil das ist ja ein emotionales, aber auch zugleich intellektuelles Unterfangen. Man muss ja denken wollen, wenn man sich mit Psychoanalyse beschäftigt. Und ich glaube, dass das Gefährliche am Antisemitismus ist ja auch, dass es so ein Ausagieren ist, keine zurückgenommene, überlegene Haltung.
Frau Kirchhoff, vielen Dank für das Gespräch. Die Psychoanalyse kann helfen zu zeigen, dass Antisemitismus nicht nur ein ideologisches oder gesellschaftliches Problem ist. Er erfüllt für das Individuum eine unbewusste Funktion, etwa die Abwehr von Angst oder Schuld. Und ist deshalb so stabil und schwer durch bloße Aufklärung zu bekämpfen. Diese Verbindung zeigt sich auch in der Wiederholungsstruktur des Antisemitismus. Er passt sich an unterschiedliche gesellschaftliche Kontexte an, bleibt aber psychodynamisch immer ähnlich. Das erklärt, warum antisemitische Mythen über Jahrhunderte hinweg bestehen und trotz Widerlegung nicht verschwinden. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, Antisemitismus zumindest zu erkennen. Und beispielsweise von legitimer Kritik abzugrenzen. Doreen erzählt uns, wie das funktioniert.
Da gibt es, finde ich, eine wirklich gute Möglichkeit für, und zwar einen Test, der entwickelt wurde, der sich 3D-Test nennt. Und diese 3Ds stehen zum einen für Dämonisierung, das erste D, das zweite D, Delegitimierung und das dritte D ist Doppelstandards. Genau, um das kurz auszuführen, was damit gemeint ist. Zum ersten D der Dämonisierung ist es so, dass wir quasi eine Aussage dann als antisemitisch erkennen, wenn wir feststellen, dass der Staat Israel dämonisiert wird, also quasi als das absolut Böse dargestellt wird. Das passiert zum Beispiel sehr oft, wenn es um israelische Politik geht, die zum Beispiel mit NS-Politik gleichgesetzt wird. Ein bekanntes Beispiel ist sowas wie das palästinensische Flüchtlingslager mit NS-Vernichtungslagern, wie zum Beispiel Auschwitz, verglichen wird oder gleichgesetzt wird. Dann das zweite D der Delegitimierung ist, wenn dem Staat Israel oder der Staat Israel delegitimiert wird, bedeutet, wenn dem Staat Israel das Existenzrecht abgesprochen wird. Das D der Doppelstandards, das ist, wenn an den Staat Israel andere Maßstäbe angelegt werden als an andere Länder. Zum Beispiel oder an andere, ich sag mal, demokratische Staaten, vielleicht so ist es besser gesagt. Das ist häufig sichtbar, wenn es zum Beispiel um das Selbstverteidigungsrecht geht. Dass zum Beispiel Israel das Selbstverteidigungsrecht abgesprochen wird, was anderen demokratischen Ländern zum Beispiel nicht abgesprochen werden würde.
Mit Hilfe der Psychoanalyse lassen sich unbewusste Mechanismen, die den Antisemitismus antreiben, annehmen, aufdecken und nachvollziehen. Antisemitismus ist nicht nur intellektuell problematisch, sondern erfüllt eine emotionale und psychische Funktion, die eine konkrete Menschengruppe zum Feindbild macht und leiden lässt. Mit dem 3D-Test lässt sich zumindest aufdecken, wann die Grenze zum Antisemitismus überschritten wird. Schließlich ist Antisemitismus resistent gegen rationale Argumente. Er ist emotional verankert durch unsere Biografien und die Geschichte. Daher passiert er uns auch. Wir können uns nicht bewusst dafür oder dagegen entscheiden, antisemitisch zu sein. Es bleibt immer ein unbewusster Anteil zurück, der sich entzieht, den wir nicht kontrollieren können. Dagegen kommen wir nur an, indem wir offen für Selbstkritik sind und grundlegend davon ausgehen, dass es nicht der andere ist, der einen Gedanken oder eine Emotion in uns erzeugt, sondern unsere eigene Erfahrung.
Eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.